Er sieht da etwas, was wir normalerweise ja nicht sehen, zwischen unserer sichtbaren und der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns ja nach unserem Glauben umgibt, besteht eine Mauer, die wir nicht, sage ich mal, durchbrechen können normalerweise. Und da sagen eben die Wüstenväter, dass sie eine Membran gewonnen haben durch ihr geistliches Leben, die es ihnen erlaubt, die unsichtbare Wirklichkeit hinter der sichtbaren Wirklichkeit zu schauen. Geistliche Vater- und Mutterschaft. Auch angesichts des Gedankens einer geistlichen Vater- und Mutterschaft regt sich bei vielen Evangelischen eine Reihe von Vorbehalten, ja sogar Widerständen. Sie sind in der Geschichte der evangelischen Spiritualität begründet. Dazu gehören vor allem drei Grundüberzeugungen. Die erste Überzeugung: Glaube ist ein Geschenk, auf das man sich deswegen auch nicht vorbereiten kann. Der Glaube stellt eine Angelegenheit des inneren Gestimmtseins dar. Glaube hat also weder was mit Training noch mit Übung zu tun. Und schließlich ist es eine private Angelegenheit zwischen dem Glaubenden und Gott. Ein Dritter hat in diesem Verhältnis des Glaubens zu Gott nichts zu suchen. Alle drei Vorbehalte machen es einem evangelischen Christen schwer, etwas Positives mit geistlicher Vater- und Mutterschaft anzufangen. Und doch, wenn man etwas genauer schaut, dann ergeben sowohl die Bibel wie auch die Kirchengeschichte ein etwas anderes Bild. Vom Urchristentum angefangen, gab es zu allen Zeiten die Gemeinschaft geistlicher Väter und Mütter mit ihren Söhnen und Töchtern. Jesus Christus selbst war ja so etwas wie der geistliche Vater seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und dass wir erkannt haben wieder, auch in der wissenschaftlichen Theologie, dass es tatsächlich von Anfang an Nachfolgerinnen gegeben hat, ist doch ein Fortschritt. Die Theologie lernt immer mal wieder auch was dazu. Die Apostel übten später ihrerseits geistliche Vaterschaft aus. Am deutlichsten wird das vielleicht beim Apostel Paulus, vielleicht auch deswegen, weil wir über den am meisten wissen, weil er ja die meisten der Briefe des Neuen Testaments verfasst hat, der in 1. Korinther 4 die Korinther auffordert, in ihrer Lebensführung wörtlich seinem väterlichen Beispiel zu folgen. Also er versteht sich als Vater seiner Gemeinden und deswegen kann er sie auch auffordern, ihm in seinem Glaubensvorbild zu folgen. Auch die Wüstenmönche und Wüstenmütter in Ägypten, Syrien und Palästina seit dem Ende des 3. Jahrhunderts wurden für viele Menschen zu geistlichen Vätern bzw. geistlichen Müttern. Sie übten diese Vater- und Mutterschaft auf sehr unterschiedliche Weise aus, wie wir schon gesehen haben. Von einem Teil ihrer geistlichen Söhne und Töchter wurden sie regelmäßig besucht. Zu anderen dieser Töchter und Söhne standen sie im Briefkontakt. Und schließlich gab es auch Einzelne, die von der Begegnung mit einem Wüstenmönch so berührt waren, dass sie selbst Mönch oder Nonne wurden und in die Wüste zu ihrem geistlichen Vater und ihrer geistlichen Mutter zogen. Die seelsorgliche Begleitung durch die geistlichen Väter bzw. Mütter erstreckte sich oft über viele Jahre. Der geistliche Begleiter stand seinen Söhnen und Töchtern auf dem Weg der Nachfolge bei. Zum Beispiel war die Gabe der Unterscheidung der Geister nötig, um zu erkennen, was Gottes Wille war, auch zu erkennen, wie die Gebote Gottes richtig verstanden und erfüllt werden konnten. In den Apophthegmata Patrum heißt es, wenn möglich, soll der Mönch den Altvätern im Vertrauen sagen, wie viele Schritte er geht und wie viele Tropfen er trinkt im Kelion, um ja nicht daneben zu greifen. Das ist Apophthegmata 38. Wenn Sie das so hören, ich weiß nicht, was Sie eben gedacht haben, ich vermute einmal, das ist doch eine ziemliche Gängelung. Also das wirkt doch so, als ob der geistliche Sohn, die geistliche Tochter regelrecht am Gängelband von geistlichen Vater oder der geistlichen Mutter gehalten wurde. Es war sogar so, dass täglich jeder Mönch und jede Nonne ihrem geistlichen Vater oder Mutter alle Gedanken zu offenbaren hatte. Und zwar am Abend jedes Tages. Und danach oder dadurch hat dann der geistliche Vater entschieden, welche er oder sie als Sünde bekennen mussten. Vor allem gehörte der unbedingte Gehorsam gegenüber dem geistlichen Vater zur Aufgabe des Jüngers. Und zwar hatte das folgenden Grund: Der Gehorsam im Glauben gegenüber Jesus Christus sollte im Gehorsam gegen eine geistliche Mutter, einen geistlichen Vater eingeübt werden. Auf diese Weise, das liegt auf der Hand, entstand eine sehr enge Beziehung zwischen dem jungen Mönch und seinem geistlichen Vater, beziehungsweise der jungen Nonne und ihrer geistlichen Mutter. Diese enge Beziehung hatte eine wichtige Aufgabe. Sie sollte ihm oder ihr die Sicherheit bieten, auch die dunklen Seiten seines Wesens wahrzunehmen und sich ihnen zu stellen. Denn, wie wir schon gehört haben, alle Wüstenväter und Mütter sind der Überzeugung, dass man nur auf dem Weg der Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis gelangen konnte. Martin Luther hat in diesem Zusammenhang ein sehr drastisches Bild geprägt. Er sagt, wen Gott in den Himmel führen will, den führt er zuerst in die Hölle. Oder einem anderen Theologen aus dem 19. Jahrhundert gesprochen, der Himmelfahrt der Gotteserkenntnis muss die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis vorausgehen. Anders gibt es keine Himmelfahrt. Auch in den Anfangsjahren der lutherischen Reformation spielte die Erfahrung geistlicher Vaterschaft eine wichtige Rolle. Das sollte man als evangelischer Christ nicht vergessen. Die Keimzelle der Reformation waren Martin Luthers Haus und die mit ihm verbundenen geistlichen Schüler und Freunde. Man könnte auch von geistlichen Söhnen sprechen. Der berühmteste Schüler Luthers ist sicher Philipp Melanchthon gewesen, der als ganz junger Professor nach Wittenberg kam, an eine Universität, die vor einigen Jahren oder einige Jahre zuvor erst gegründet war. Und Melanchthon hat sich sehr schnell von Luther packen lassen, regelrecht, und sich dessen Theologie zu eigen gemacht. Und in Sachsen wird das sehr deutlich, da hängt immer in den Kirchenräumen neben Luther auch ein Porträt von Philipp Melanchthon. Also es gibt die lutherische Reformation gar nicht ohne Philipp Melanchthon. Er hat dann später ja sogar den Beinamen Präzeptor Germaniae, also Lehrer Deutschlands, erhalten. So wichtig ist er gewesen. Und interessant vielleicht, man kann an dem Verhältnis der beiden sehen, wie sich aus einem geistlichen Vater-Sohn-Verhältnis im Laufe der Zeit ein Verhältnis auf Augenhöhe entwickelt. Es war dann tatsächlich so, dass ja Melanchthon die Sache der Reformation auch in der Öffentlichkeit vertreten hat, wo Martin Luther aus bestimmten Gründen das nicht tun konnte. Etwa auf dem Augsburger Reichstag von 1530, wo dann die berühmte Confessio Augustana, das Bekenntnis, das erste große Bekenntnis der Reformation entstanden ist, das Augsburger Bekenntnis, war ja Luther in der Reichsacht, war also vogelfrei und durfte nicht das Gebiet des sächsischen Kurfürstentums verlassen. Und das reichte am südlichsten auf die Coburg, die feste Coburg, sodass er dann dort verbleiben musste, während Melanchthon und seine anderen Schüler und Freunde weiter nach Augsburg gefahren sind. Also das ist so ein Beispiel dafür, ja, wie aus dieser geistlichen Vater- und Sohnschaft dann ja, so eine durchaus gleichberechtigte Arbeitsgemeinschaft auf Augenhöhe werden kann. Das ist weder Luther noch Melanchthon ganz leicht gefallen. Ja, das muss man allerdings zugeben. Und ihr Verhältnis ist sicher zwischendurch auch großen Belastungsproben ausgesetzt gewesen, aber Martin Luther hat sein Leben lang Philipp Melanchthon die Treue gehalten. Und das gilt auch umgekehrt. Das war dann nach seinem Tod etwas anders. Da haben viele Schüler Luthers Philipp Melanchthon vorgeworfen, dass er die Lehre Luthers verraten habe an bestimmten Stellen. Wir besitzen eine reiche Sammlung der Worte, die Martin Luther bei Tisch zu seinen geistlichen Schülern, den studentischen Hausgenossen und anderen Gästen gesprochen hat. Diese sogenannten Tischreden sind, wenn man will, ein einzigartiges Zeugnis der christlichen Gemeinschaft, in der Luther lebte. Da waren ja oft 20 Gäste am Tisch. Man muss sagen, Luther hat ein großes Haus geführt. Wenn Sie einmal nach Wittenberg kommen, dann fällt Ihnen das vielleicht nicht gleich auf, aber wenn man etwas genauer schaut, das ist nach dem Schloss das größte Haus Wittenbergs gewesen, das Luther mit seiner wachsenden Familie und diesen anderen Hausgenossen bewohnt hat. Also Luther war, wenn man so will, nach dem Kurfürsten auch äußerlich der wichtigste Mann in Wittenberg. Noch wichtiger als der Bürgermeister Lukas Cranach, der Ältere, der ja auch ein Freund Martin Luthers war, es gewesen ist. Also dieses Haus, das war ja das alte Kloster, in dem Luther als Mönch gelebt hat, hatte ihm der Kurfürst geschenkt. Und das war, wenn man so will, diese Einübungsstätte auch von geistlicher Vaterschaft in der Frühzeit der Wittenberger Reformation. Es war dieser geistliche Freundeskreis, der da in dem Haus Luthers sich traf und regelmäßig austauschte, der eine neue Vision von Kirche und Gesellschaft entwickelt hat und tatsächlich ja auch durchsetzen konnte. Im Laufe der Geschichte des Protestantismus hat es übrigens immer wieder solche Erscheinungen gegeben, von geistlicher Vater- oder auch Mutterschaft. Ich denke da beispielsweise hier ganz in der Nähe in Bad Boll an den älteren Blumhardt, der ja ursprünglich Pfarrer von Möttlingen war, einer Gemeinde, die er erweckt hat, aufgrund dieser Dämonenaustreibung der Gottliebin Titus. Und die Kirche hat ihn nicht gut aushalten können als Pfarrer. Ja, er war so ungewöhnlich, dass man dann eine salomonische Lösung gefunden hat, ihn eben zum Kurpfarrer in Anführungszeichen gemacht hat. Er hat dann dieses Bad Boll vom König gekauft und da hat er dann im Grunde genommen eine Hausgemeinschaft gegründet und hat eine Vielzahl von geistlichen Söhnen und Töchtern gehabt, die irgendwelche Krankheiten zunächst hatten und die er eingeladen hat, da mit ihm zu leben. Er hat für sie gebetet und ja, sie sind zum Teil also von den schwierigsten Krankheiten geheilt worden, selbst von Leute, die nicht laufen konnten, sind ohne Krücken von Bad Boll wieder abgereist. Das war jetzt nicht täglich so, aber es ist immer wieder vorgekommen. Und eingebettet war dieses Heilungsgeschehen in diese Vater-Sohn, geistliche Vater-Sohn-Beziehung. Und etwas früher hat der Graf Zinzendorf ein sogenanntes Jüngerhaus gegründet. Er ist ja exiliert worden aus Sachsen, weil er die böhmischen Brüder auf seinen Gütern in der Oberlausitz aufgenommen hat, dem heutigen Herrnhut. Und der sächsische König war ja katholisch geworden. Sein Sohn hatte sogar eine Habsburger Kaisertochter geheiratet. Und da war das nicht gut möglich, dass an der Grenze sozusagen ein evangelischer Reichsfürst einfach so katholische Untertanen von Habsburg aufgenommen hat. Denn das waren Steuerzahler. Und damals galten Menschen noch was. Und alle Fürsten waren daran interessiert, normalerweise ihre Bewohner bei sich zu halten. Ja, die wollten man nicht irgendwie außer Landes gehen lassen, damit sie, jedenfalls zu dieser Zeit, damit sie einem anderen Fürsten die Steuern zahlten. Im Folgenden möchte ich einige Charakteristika nennen als eine Art Raster, mit deren Hilfe sich prüfen lässt, ob ein geistliches Vater-Sohn- bzw. Vater-Tochter-Verhältnis gesund und hilfreich ist. Zunächst, das erste und wichtigste Kriterium, meine ich, ist das der Freiwilligkeit. Normalerweise bat im frühen Mönchtum der Wüste der geistliche Sohn bzw. die Tochter den Wüstenvater, die Wüstenmutter, ihn zu begleiten. Freiwilligkeit. Zweites Charakteristikum solch einer Beziehung ist das Charakteristikum des Vertrauens. Ziel ist es, ganz offen miteinander zu reden. Wobei, anders als in heutigen therapeutischen Beziehungen, immer auch ein Stück gegenseitige Offenheit intendiert ist. Der geistliche Vater lässt auch seinerseits den geistlichen Sohn in sein Leben hineinschauen, zeigt sogar Schwäche, offenbart eigene Schuld. Zu geistlicher Vaterschaft gehört weiter die Dauer. Es geht um eine Weggemeinschaft, die nicht unbedingt, wie wir gesehen haben, mit gemeinsamem Leben verbunden sein muss, aber auf jeden Fall eine gewisse zeitliche Dauer mit einschließt. Der geistliche Vater, die geistliche Mutter, sollte sich nicht als starrer Wegweiser, sondern als Wegbegleiter verstehen. Sie gehen gemeinsam mit ihren Söhnen und Töchtern ein Stück des Lebenswegs. Ich will noch mal etwas zu Seelsorge als Wegbegleitung sagen. In den Alpen, Allgäu oder wo, da gibt es ja viele Wegweiser, die einem den Weg zeigen. Und was ist das Charakteristikum eines Wegweisers? Natürlich, dass er nicht mitgeht. Der Wegweiser bleibt starr, eben an dem Ort, wo er aufgestellt worden ist. Aber der Wegbegleiter, der geht mit. Ja, der weiß vielleicht am Anfang auch noch nicht so ganz genau, in welche Richtung der Weg geht. Also der macht sich mit dem Seelsorgesuchenden auf den Weg. Weiteres Charakteristikum geistlicher Vater- und Mutterschaft, sie ist zielorientiert. Eines ihrer wesentlichen Ziele ist die Einführung in unbekannte, angstbesetzte, neue Lebensräume. Glaube, christlicher Glaube, ist häufig mit Eintrittsverboten in bestimmte Lebensräume verwechselt worden. Das halte ich für geradezu gefährlich. Christlicher Glaube ist nicht Reduktion von Wirklichkeit, sondern eigentlich die Ermöglichung, neue Lebensräume immer wieder zu betreten. Das kann man an der Mission sehen. Vielleicht hat sich deswegen auch die evangelische Kirche am Anfang so schwer getan, Mission überhaupt zuzulassen. Denn missionarisches Engagement, das lebt davon, Neues zu entdecken, auch neue Methoden auszuprobieren und natürlich früher besonders neue Länder, Kontinente sozusagen betreten, zu entdecken. Also es ist gefährlich, wenn Christsein mit Lebenseinschränkungen verwechselt wird. Christsein meint Aufschließen neuer Lebensbereiche, neuer Lebensräume. Deswegen meine ich, gerade in der Jugendseelsorge und geistliche Vater- und Mutterschaft ist ja so eine Form von Jugendseelsorge, dass da Ermutigung im Zentrum stehen muss. Also Ermutigung, sich was zuzutrauen. Das ist ja oft das Problem junger Menschen, Pubertierender, die noch unsicher sind in ihrer Identität, dass sie Ermutigung brauchen. Eine wesentliche Aufgabe des geistlichen Vaters besteht darin, dem geistlichen Sohn neue Horizonte zu eröffnen. Und ein erfahrener Wegbegleiter wird dem geistlichen Sohn helfen, auch angstbesetzte Wirklichkeitsbereiche wahrzunehmen und zu betreten. Und schließlich gehört zur geistlichen Vaterschaft auch das Ausüben von Autorität. Aber, und das finde ich jetzt sehr wichtig, im Sinne von augere. Augere, das ist das lateinische Verb, aus dem Autorität gebildet ist, als Lehnwort. Und augere meint wachsen lassen. Es geht also im Sinne geistlicher Autoritätsausübung darum, einen anderen Mann oder Frau heranreifen zu lassen zu eigener Autorität. Um mal ein Bild dafür zu geben, ein junges Bäumchen, also das neu gepflanzt wird, das braucht häufig einen Stab, an dem es sich sozusagen emporranken kann. Dieser Stab muss aber unbedingt weggenommen werden, wenn das junge Bäumchen größer wird und stabil genug ist, allein zu stehen. Das ist, denke ich, für geistliche Vater- und Mutterschaft besonders wichtig, immer wieder sich klarzumachen, dass Autorität hier nicht als Selbstzweck ausgeübt wird, sondern mit dem Ziel, den geistlichen Sohn, die geistliche Tochter in die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu führen, also sie selber zu geistlichen Vätern und Müttern heranreifen zu lassen. Das ist das eigentliche Ziel geistlicher Vater- und Mutterschaft. Deswegen hat Benedikt, meine ich, ganz analog zu den Wüstenvätern gesagt, er ist ja derjenige, wie gesagt, der das Mönchtum nach Europa endgültig verpflanzt hat, in dem nach ihm benannten dann Benediktinerorden. Das war ja der erste Orden im Abendland. Benedikt hat gesagt, das Kloster, das ist eine Schule. Und worum geht es in der Schule? Da geht es darum, dass die Schüler selber zu Lehrern werden. Und deswegen hat er von Anfang an die Maxime gehabt, und die steht in der Regel dieses Ordens, des Zusammenlebens, der Abt muss immer auch den Jüngsten unter den Mönchen hören, zu jedem Problem. Der muss seine Meinung sagen dürfen. Da steht dann zwar, dass der Geist Gottes sich oft der Unmündigen bedient. Ja? Das ist eine Erklärung, die da gegeben wird. Aber ich würde sagen, es hat natürlich noch einen ganz anderen Grund, dass ein Jüngerer langsam da ermutigt werden soll, zu seiner Meinung zu stehen und sie auch im öffentlichen Raum einzubringen. Also selbst zur Autorität heranzuwachsen. Soweit einmal dieser Punkt 4. Und jetzt kommt fünftens die sogenannte Herzensschau. Auch das ist ein Charakteristikum der Seelsorge der Wüstenväter und Wüstenmütter, das zunächst einmal uns erschrecken kann. Eine besondere seelsorgliche Begabung der Wüstenväter und Mütter stellte die Kardiognosie. Kardiologe, das Fremdwort kennen Sie alle, Herz, also die Wissenschaft vom Herzen ist die Kardiologie, und Kardiognosie, da steckt Gnosis noch drin, das ist Wissen, also das ist die Schau des Herzens, die Herzensschau. Wer diese Herzensschau besaß, konnte in den menschlichen Herzen wie in einem offenen Buch lesen. Auch hier ist wieder Jesus selbst das Vorbild der Wüstenväter und Wüstenmütter. In Johannes 2 heißt es, er, Jesus, kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Also Jesus wusste, was im Menschen war. Er konnte offensichtlich im menschlichen Herzen wie in einem Buch lesen. Man hat diese Herzensschau in der Vergangenheit immer wieder zu erklären versucht. Fjodor Dostojewski, den ich schon genannt habe, der russische Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, hat folgende weit verbreitete psychologische Deutung gegeben. Weil er, der Starez Sosima, so viele Beichten gehört hatte, wurde sein Geist so hell, so durchdringend, dass er sofort wusste, was der Mensch, wer immer er auch war, ihm mitteilen wollte. Im ersten Augenblick war man davor erschrocken, aber niemals verließ ihn jemand, ohne gestärkt zu sein. Also, Dostojewski sagt von diesem Starez Sosima, der ja sein eigener geistlicher Vater auch war, dass er durch die vielen seelsorglichen Kontakte, die er hatte, zu denen natürlich die Beichten auch gehörte, dass er eine solche Menschenkenntnis erworben hatte, dass er wusste, was ein Mensch auf dem Herzen hatte, bevor er es vor ihm aussprach. Das heißt, Dostojewski hat die Herzensschau als Frucht psychologischer Erfahrung oder schlichter gesprochen als Menschenkenntnis verstanden. Ein anderer berühmter Theologe, berühmter Wissenschaftler, Karl Heusi, Kirchengeschichtler, war der Ansicht, dass die Fähigkeit der Wüstenväter, das Herz eines anderen Menschen zu durchschauen, etwas, so schreibt er, Dämonisches, etwas Unheimliches hatte. Da würde ich ihm sogar recht geben. Vielleicht nicht etwas Dämonisches, aber etwas Unheimliches. Wenn ich mir das so vorstelle, ich komme zu einem Menschen und er liest in meinem Herzen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen würde. Die Wüstenväter selbst erklärten ihre Gabe der Herzensschau anders. Sie waren überzeugt, dass es sich dabei um die natürliche Fähigkeit jeder menschlichen Seele handeln würde. Wie ist das zu verstehen? Die natürliche Fähigkeit jeder menschlichen Seele. Gott habe die Menschen so erschaffen, dass sie einander unmittelbar, ohne Worte, verstehen konnten. So der Urzustand im Paradies. Und erst durch den Sündenfall, so die Meinung der Wüstenväter und Wüstenmütter, ist eine Beziehungsstörung stattgefunden. Und diese Beziehungsstörung hat dazu geführt, dass sowohl der Mensch sich selbst seitdem ein Rätsel ist, also dass eine Diskrepanz zwischen unserem Bewussten und Unbewussten besteht, aber dass genauso auch eine Mauer zwischen uns und unserem Nächsten sich erhebt. Und das ist ein Grund für viele schwere Auseinandersetzungen zwischen Menschen, dass sie sich von Zeit zu Zeit, selbst wenn sie sich lieb haben, nicht verstehen. Dass es immer wieder, man weiß nicht wie, plötzlich zu Missverständnissen kommt. Und zwar zu solchen Missverständnissen, dass sie in Gefahr sind, eine Beziehung zu zerstören. Es bestehen im wahrsten Sinne des Wortes unüberwindbare Mauern zwischen Menschen. Und die Wüstenväter sind nun der Überzeugung, wenn ein Mensch sich von der Sünde reinigt, also wenn er immer neu diese Sünde überwindet, vergeben bekommt, dass er dann die natürliche Durchsichtigkeit der Seelen vor dem Sündenfall zurückerhält. In der Lebensbeschreibung des ersten Mönchs Antonius von Ägypten heißt es: Denn ich glaube fest, dass eine Seele, die ganz und gar rein und in ihrem natürlichen Zustand verblieben ist, die Dinge durchschaut und mehr und weiter sehen kann als die Dämonen. Hat sie doch den Herrn, der ihr alles enthüllt. So beschaffen war die Seele des Elisa, die sah, was Gehasi tat. 2. Könige 5, 26. Und die Mächte erblickte, die auf ihrer Seite standen. 2. Könige 6. Also der Elisa hat seinen Diener durchschaut, der war geldgierig und wollte gerne also das Geld, das eigentlich seinem Herrn zur Belohnung für eine Heilung gegeben worden war, gerne nicht verloren gehen lassen. Das ist die eine Story und das hat der Elisa durchschaut. Aber was noch wichtiger ist, Elisa ist ja mit seinem Diener in einer Stadt und da wird plötzlich in der Nacht zieht das aramäische Heer vor die Stadt und schließt die Stadt ein. Und der Gehasi, der Diener, der erschrickt zu Tode und denkt, jetzt ist es aus mit uns beiden. Ja? Und da bittet Elisa nach 2. Könige 6, dass Gott ihm die Augen öffnen möge. Und dann sieht er die himmlischen Heerscharen, wie sie ja um diese Stadt gelagert sind und dass die feindlichen Truppen der Aramäer keine Chance haben ihnen gegenüber. Aber er sieht da etwas, was wir normalerweise ja nicht sehen. Zwischen unserer sichtbaren und der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns ja nach unserem Glauben umgibt, besteht eine Mauer, die wir nicht, sage ich mal, durchbrechen können normalerweise. Und da sagen eben die Wüstenväter, dass sie eine Membran gewonnen haben durch ihr geistliches Leben, die es ihnen erlaubt, die unsichtbare Wirklichkeit hinter der sichtbaren Wirklichkeit zu schauen. So wie Jesaja 6 im Tempel, das gesehen hat, wie er den Herrn auf seinem Thron sitzen sah. Also mit natürlich ist der paradiesische Zustand des Menschen vor dem Sündenfall gemeint. Und ein Mensch, der in der Wüste lebt, sein Leben ganz Gott hingegeben hat, so die Überzeugung der Wüstenväter und Wüstenmütter, der hat dann wieder Anteil an dieser paradiesischen Existenzform und kann in anderen Menschen wie in einem Buch lesen. Und der Zwiespalt zwischen ihm selbst, in sich selbst und zum anderen Menschen hin ist überwunden. Das heißt, die Kardiognosie, die Herzensschau, ist ein Charisma, eine Gabe des Geistes Gottes. Sie hat sich ganz konkret auf die Gedanken des Gegenübers bezogen. Sie ist nicht identisch mit der noch umfassenderen Gabe der Geisterunterscheidung nach 1. Korinther 12. Und was ebenso wichtig ist, es ist Gott selbst, der in seinem Heiligen Geist den Wüstenvätern das Herz des Seelsorgesuchenden aufschließt. Die Herzensschau, so sind die Wüstenväter überzeugt, wird nie zum Besitz, über das ein Mönch frei verfügen könnte. Sie ist Gottes Gabe und sie kann deswegen, sobald ein Mönch die unmittelbare Verbindung zu Gott verliert, ihm wieder genommen werden. Sie ist also im Grunde genommen geknüpft an diese Verbindung, die ungetrübte Verbindung des Wüstenväters, der Wüstenmutter mit Gott. Soweit einmal die Überlegungen zur Gabe der Herzensschau.